Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzschwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo liebe Zuhörer, wie geht's Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute den 15. Dezember 2019 in den 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Sendungen werden wir Ihnen präsentieren, das Programm beginnt mit den Nachrichten. Dann folgen der Kommentar und andere leichte Informationen, sowie ein Unterhaltungsmusikprogramm mit indonesischen Slagern. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesian Free World, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und im Livestream voinews.id/German.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist Voice of Indonesia mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Vizepräsident die Besprechung der Änderung der Verfassung von 1945 sollte nicht abweichen. Die Qualität von UMKM Labuan Bajo wird verbessert, um den Premium-Tourismus zu unterstützen. Hannover Messe erklärte die Wahl Indonesiens als Partnerland 2020. PT Land Industry proof Eisenbahn Infrastrukturprojekte in Afrika. Denise Kronpinchesin besuchte Yogyakarta. Bali will aus der Schweiz in der Entwicklung der Anbahnsuhrindustrie lernen und zu den Einzelheiten. Der indonesische Vizepräsident Ma'ruf Amin forderte, dass die Besprechung über die Änderung der Verfassung von 1945 nicht von der anfänglichen Diskussion über die Wiederbelebung der Staatsrichtlinie GBHN für indirekte Präsidentschaftswahlen bis zur Umsetzung der Amtszeit des Präsidenten in drei Perioden abweicht. Das sagte der Vizepräsident gestern, den 4. Dezember, im Vizepräsidentenbüro in Jakarta. Laut ihm sei die Regelung der Amtszeit des Präsidenten und Vizepräsidenten in drei Perioden die Kontrolle für das Potenzial eines autoritären und diktatorischen Führers, da sie lange an der Macht sind. Daher ermahnte der Vizepräsident, dass die Besprechung über die Änderung der Verfassung von 1945 auf die Wiederbelebung der GBHN beschränkt ist. Ohne dass die Demokratie in Indonesien durch die Idee indirekter Wahlen und die Verlängerung der Amtszeit des Präsidenten und des Vizepräsidenten zurückgeht. Die vorgeschlagene Änderung der Amtszeit des Präsidenten in drei Perioden ergibt sich aus den Empfehlungen der beratenden Volksversammlung MPR für den Zeitraum 2014 bis 2019 zur Änderung der Verfassung von 1945. Das indonesische Ministerium für Genossenschaft und Klein- und Mittelständische Unternehmen, UMKM, fordert die Realisierung des Prämiensystems zur Verbesserung des Standards und der Qualität der Genossenschaft der Mikro-, Klein- und Mittelständischen Unternehmen von Labuan Bajo. Die stellvertretende Leiterin der Abteilung für Produktion und Handel, Victoria Simanungkalit, sagte in Jakarta, dass Labuan Bajo eine schöne Natur, Kultur und Webprodukte mit exotischem Design und Sonnenfarben. so wie landwirtschaftliche Erzeugnisse wie Kaffee, Cashew und Muskatnuss, die im Ausland berühmt sind, habe. Victoria Fufford, diese Potenziale sollten nachhaltig entwickelt werden, indem man mit verschiedenen Seiten kooperiere. Dies diene dazu, die hergestellten Produkte und Dienstleistungen zu fördern, um den Geschmack und die Anforderungen der Verbraucher, insbesondere in ausländischer Touristen mit globalen Standards, zur Unterstützung des genannten Premium Touristenorts Labuan Bajo zu erfüllen. Die Hannover Messe ist der Ort der Geburt der Industrie 4.0 und Heimat von Industriepionieren. Diese Messe konnte 500 Industriemärkte der Welt 2019 aufnehmen. Die Hannover Messe wird jedes Jahr ein Land als Partnerland. Im Jahr 2020 wird Indonesien als Partnerland ausgewählt. Der Vizepräsident der Hannover Messe, Arno Reich, berichtete nach der Pressekonferenz am 4. Dezember über den Grund zum Wählen Indonesiens als Partnerland 2020.
Well, the main reason is that we believe that Indonesia has a strong potential. Not only because it's a forced most people in the world.
Der Hauptgrund ist, wir vertrauen, dass Indonesien ein starkes Potenzial nicht durch seine Größe Einwohnerzahl hat, sondern auch, dass wir das Programm Making Indonesia 4.0 sehen können. Es ist ein starkes Wort, die größte Bemühung um einer der 10 größten Wirtschaften der Welt durch die Entwicklung der Industrie und des Marktes zu werden. Dies ist für die Hannover Messe als wichtige Industriemesse geeignet, um einen wachsenden Markt zu haben, der sich der neuen Technologie anschließen möchte, in Märkten und Arbeitskräften investieren möchte, was für die Industrie auf der ganzen Welt sehr wichtig ist. Deshalb halten wir Indonesien für das richtige Partnerland der Hannover Messe. Arno Rai erklärte weiter, dass die Hannover Messe Indonesien würdige, da dieses Land die Chance dieser Messe nutze, um das Potenzial im Industriesektor von Indonesien zu berichten. Die staatseigene Gesellschaft der Elektrogeräte PT Land Industrie ist optimistisch, im Jahr 2020 Aufträge für einige Aufbauprojekte der Eisenbahninfrastruktur in einigen afrikanischen Ländern zu bekommen. Das sagte der Hauptdirektor dieser staatseigenen Gesellschaft, Zaki Gamal Yassin, am 3. Dezember in Jakarta. Laut ihm arbeitet diese Gesellschaft mit anderen staatseigenen Betrieben, wie der Eisenbahnindustrie PT Industri Kereta Api Inka, der Baugesellschaft PT Waskita Karya und der Eisenbahngesellschaft PT Kereta Api Indonesia KAI zusammen, indem sie ein Konsortium, die Indonesia Railway Development Consortium, gebildet haben. Fufod man folge auch der Anweisung von Präsident Joko Widodo, mehrere Projekte in Afrika zu realisieren. Der Minister erklärte weiter, in Madagaskar werde er die Eisenbahninfrastruktur revitalisieren, damit sie optimal funktioniert. Bezüglich der Finanzierung, so Zaki werde sein Büro mit der Indonesischen Exportfinanzierungsagentur zusammenarbeiten. Der Sultan Hamengkubuwono X. empfing gestern den 4. Dezember die dänische Kronprinzessin Mary Elizabeth Donaldson und ihre Delegation. Laut dem Sultan gab es keine besondere Besprechung mit der dänischen Kronprinzessin. Wir haben uns gerade familiär unterhalten. Sie fragte, wann der Palast gebaut wurde und so weiter. Seine Mutter war vor 4 Jahren hier gewesen. Natürlich erhielt sie auch Informationen von ihrer Schwiegermutter. Inzwischen sagte der Sprecher in der Wirtschaft und dem Handel der indonesischen Wirtschaft in Kopenhagen, da die Prinzessin Föderin des UNFPA ist, besichtigte sie während ihres Besuches in Yogyakarta auch das Programm für Reproduktion Gesundheit.
Putri Mahkota secara khusus hadir dalam kapasitasnya sebagai
di Princessin Mary Elizabeth Donaldson
salah satu donatur
wa in ihrer eigenschaft als Förderin des UNFPA Anwesen dahin ist eine der wichtigsten Geber von UNFPA Dänemark. Grundprinzessin hat viel Dialog und Besuche durchgeführt. Als sie in Yogyakarta war, besuchte sie unter anderem den Verband der indonesischen Hebammen, um über reproduktive Gesundheit zu sprechen. Außerdem besuchten sie auch die Gesundheitsdienststelle Tegalrejo. Mary Elizabeth Donaldson besuchte auch das Amt für Religionsangelegenheiten Gondomanan in Prawiro Dirjan, um Informationen über die Religion und Gesundheit sowie die Rolle der Männer in der Familienplanung zu bekommen. Der Besuch von Prinzessin Mary Elizabeth Donaldson in Yogyakarta einschließlich des Palastes bezeichnete die 70-jährigen bilateralen Beziehungen 2020, die am Dienstagabend in Jakarta eröffnet wurden. Der Gouverneur von Bali, Wayan Koster, will auch der Schweiz in der Entwicklung der Anbau- und Industrie anlässlich der Entwicklung der Kreativindustrie auf Bali lernen. Beim Empfang des Schweizerischen Botschafters in Indonesien, Kurt Kunz, sagte der Gouverneur, dass die Balinesen gute Handwerker hätten und Design machen könnten. Koster hoffte, dass das von den Balinesen gemachte Design die Erfahrung und Technologie der Schweiz in der Herstellung der Armbanduhr fördern könnte. Beim Treffen mit Kunz stellte der Gouverneur von Bali das Programm der zukünftigen Entwicklung von Bali. In Bezug auf die Sicherheit der Touristen sagte Koster, dass Bali eine regionale Behörde zur Milderung der Katastrophen habe, die bereit sei, möglichen Katastrophen zuvorzukommen. Währenddessen sagte der schweizerische Botschafter in Indonesien, Kurt Kunz, dass jedes Jahr rund 700.000 schweizerische Touristen nach Indonesien fliegen, die größtenteils Bali besuchen. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.637,80 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.299,29 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.118,90 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 26 bis 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 75 bis 95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Liebe Zuhörer, unser Kommentar behandelt heute das Thema Landwirte Millennials führen landwirtschaftliche Transformation durch, gelesen von Sri Unen. Liebe Zuhörer, dem Schein nach ist die Millennials-Generation an Landwirtschaft nicht so interessiert. Dies ist eine der größten Herausforderungen für den landwirtschaftlichen Aufbau in Indonesien als Agrarland. Wenn dies weiter passiert, wird es in Zukunft in Indonesien an Bauern mangeln.
für langfristig wird das mangelnde Interesse der Millennials-Generation an der Landwirtschaft den einheimischen Landwirtschaftssektor erschweren, um sie sowohl qualitativ als auch quantitativ zu entwickeln. Um dem Problem des Mangels an Landwirten in der Zukunft zuvorzukommen, hat die indonesische Regierung über das Landwirtschaftsministerium das Programm Millennial Farmers Movement ins Leben gerufen. Das Programm ist am Anfang 2019 durchgeführt und in verschiedenen Regionen Indonesiens belebt worden. Dem Landwirtschaftsministerium zufolge sei der Begriff von Millennial Farmers die jungen Landwirte im Alter zwischen 19 und 39 Jahren oder die Landwirte, die nicht in diesem Alter sind, aber den Millennial Geist haben und eng mit der digitalen Technologie und mit den landwirtschaftlichen Geräten und Maschinen verbunden sind. Durch das Programm Millennial Farmers Movement könnten die Millennial Landwirte hoffentlich die Wirtschaft des Landes verbessern. Man hält die Millennials-Landwirte dafür, dass sie den adaptiven Geist bei der digitalen Technologie haben, sodass es leicht ist, um die Identifizierung und Überprüfung der Technologie durchzuführen. Um das Programm Millennial Farmers Movement zu realisieren, rekrutiert die Regierung die Millennials-Jugendlichen um Ausbildung oder technische Beratung, vor allem bei der Anwendung der modernen Landwirtschaft gegeben zu werden, damit sie fortschrittlicher, kreativer und innovativer sind. Das Programm für die Millennials-Landwirte, das vom Landwirtschaftsministerium durchgeführt wird, ist relevant, um angewandt zu werden, denn sie sind sehr adaptiv bei der digitalen Technologie, bei der Unterstützung der landwirtschaftlichen Transformation von traditionellen Mustern zu modernen Landwirtschaft, die in Indonesien gefördert wird. Der moderne Bewirtschaftungsmuster von den Millennials-Landwirten ist in der Lage, die Produktion und den Mehrwert zu steigern. Der Beweis sei, dass das Programm Millennial Farmers Movement nach einem Jahr beginne, das Produkt in einigen Gebieten Indonesien zu erzielen. Eines der Gebiete, Zentraljava, ist in der Lage, seine Landwirtschaftsproduktion zu steigern. Die Millennials-Landwirte in Zentraljava leisten einen Beitrag bei der Steigerung des Exportwertes verschiedener Landwirtschaftsprodukte aus Zentraljava in einige Zielländer. Das Ergebnis von Millennial Farmers Movement ist ein konkreter Beweis, dass mit der Anwendung des modernen Landwirtschaftsmuster die indonesische Landwirte in der Lage sei, Indonesien als Weltnahrungsscheune 2045 zu realisieren und die Herausforderungen der Industrierevolution 4.0 in allen Bereichen zu überwinden. Das Programm braucht Unterstützung vom Zentrum in den Regionen, insbesondere in die Dörfer. Die Unterstützung von den Dörfern kann mit der Ausweitung des Zugangs zum Land, der eines der größten Probleme in der Landwirtschaft ist, gegeben werden. Der dorfeigene Betrieb muss eine Brücke werden, um das Interesse der Jugendlichen mit der Öffnung des Zugangs vom Kapital und Markt anzuziehen. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
Wir beginnen Vergangenheit und Gegenwart mit dem indonesischen Flottentag am 5. Dezember 1954. Die Geschichte des indonesischen Flottentages begann am Anfang des indonesischen Unabhängigkeitskrieges. Zu dieser Zeit bestand die Stärke der Flotte noch aus Holzschiffen und Booten mit sehr einfachen Waffen. Während des Auftrages zur Aufrechterhaltung der Unabhängigkeit erfüllte die indonesische Flotte alle Stärken wie Schiffe auf dem Wasser, U-Boote, Flugzeuge, Landungsstufen und Stützpunkte. Dann wurde am 5. Dezember 1954 der Flottenkommandos am Ujung Surabaya Pier vom Stabschef der Marine Konteradmiral R.E. Martadinata eingerichtet. Dieses Datum wurde später als der indonesische Flottenkommandotag eingeweiht und im Folgenden als der Flottentag bezeichnet. Willkommen zum 5. Dezember 1958, dem Jahrestag von Bataan. Die Entwicklungsaktivitäten der und der Einsatz von Atomtechnologie in Indonesien begannen mit der Einrichtung des staatlichen Komitees für radioaktive Forschung im Jahre 1954. Das staatliche Komitee hat die Aufgabe, die Möglichkeit radioaktiver Auswirkungen von Atomwaffentests im Pazifik zu untersuchen. Mit der Beobachtung der Entwicklung der Nutzung der Atomenergie zum Wohle der Bevölkerung wurden am 5. Dezember 1958 der Atomenergierat und die Atomenergiebehörde gegründet, die später zur Nationalen Atomenergiebehörde oder Bataan weiterentwickelt. Der 5. Dezember wird dann als Jahrestag von Bataan gefeiert. Wir beenden Vergangenheit und Gegenwart mit dem Internationalen Freiwilligentag. Die Vereinten Nationen haben mit der Resolution Nummer 40 vom 17. Dezember 1985 den 5. Dezember zum Internationalen Freiwilligentag erklärt. Der Tag war der Wertschätzung von Organisationen, Gemeinschaften und Einzelpersonen gewidmet, die konsequent konkrete soziale und wirtschaftliche Beiträge zur umliegenden Gemeinschaft Umwelt geleistet haben. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Sie sind auch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesian für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm unserer Indonesian präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, unser Indonesien behandelt heute das Thema Indonesien hat sich verpflichtet, sich mit festen Abfällen im Meer umzugehen, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, der indonesische Ministerin für Umwelt und Forstwirtschaft KLHK Siti Nurbaya Bakar betonte die Verpflichtung Indonesien, um sich mit dem festen Abfall im Meer bis zum 70% im Jahr 2025 umzugehen. Diese Verpflichtung wurde von Siti Nurbaya vor 26 Botschaftern, darunter 10 Botschafter der ASEAN-Mitgliedsländer und 16 Botschafter der ASEAN-Partnerländer am Samstag bei der Aktion von ASEAN Coastal Cleanup 2019 im Mangroven Naturpark in Angke Kapuk, Jakarta geäußert. Siti Nurbaya sagte, dass Indonesien vor größeren Herausforderungen in Zukunft stehen werde. Nur mit der Zusammenarbeit oder Kollaboration können diese wichtigen Probleme gelöst werden. Siti Nurbaya behauptete, dass die indonesische Regierung strategische Maßnahmen bei der Bewältigung des festen Abfalls im Meer, insbesondere Kunststoff, ergriffen und die UN-Agenda für den nachhaltigen Aufbau im Jahr 2030 implementiert habe. Ihr zufolge beinhaltete die Verpflichtung unter anderem die Reduzierung des festen Abfalls im Meer bis 70% im Jahr 2025. Sie sagte dazu weiter, als Anfangsschritt dieser Verpflichtung habe der indonesische Präsident Joko Widodo im Jahr 2017 ein Präsidial Erlass über nationale Politik und Abfallbewirtschaftungsstrategie herausgegeben. Präsident Joko Widodo hat auch das Präsidial Dekret Nummer 83 von 2018 erlassen, in dem ein strategischer Aktionsplan zur Bewältigung des Meeresabfalls von 2018 bis 2025 erörtert wird. Siti Nurbaya sagte auch, dass Indonesien den nationalen Aktionsplan zur Reduzierung des Plastikabfalls durch verschiedene Programme in Zusammenarbeit mit allen Interesseninhabern, einschließlich mit lokaler Regierung, Unternehmen und Gesellschaft verbassen werbe. Sie haben Initiative, dieses Problem zu lösen. Die Ministerin Siti Nurbaya erklärte, dass die indonesische Regierung nicht nur die Kooperation mit allen Seiten im Inland stärke, sondern auch angesichts der internationalen Kooperation aktiv die Meeresverschmutzung überwinde. Um alle diese Verpflichtungen zu erfüllen, hat Indonesien auf Bali das Regionale Kapazitätszentrum für sauberes Meer RC3S eingerichtet. Dieses Zentrum wird den Kapazitätsaufbau im Bereich des Meeresumweltschutzes von Tätigkeiten im Festland stärken. Des Weiteren würdigte der ASEAN-Generalsekretär Datuk Lim Chok Hoi, der auch bei der ASEAN Coastal Cleanup 2019 anwesend war, die indonesische Regierung in Bezug auf die Abfall- Bewirtschaftungssystem. Er setzte auch den Ernst des Ministeriums für Umwelt und Forstwirtschaft, KLHK, um junge Menschen und die Gemeinschaft an der Rücksicht auf die Umwelt zu beteiligen. Liebe Zuhörer, das war unser Indonesien.
Mungkin kata
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Sie sind bei uns Voice of Indonesia aus Indonesian für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Liebe Zuhörer, der Tanz Ketuk Tilu ist ein bekannter klassischer Tanz in West Java. Er ist der Pionier einiger populärer Tänze in West Java und ein Unterhaltungs- sowie Sozialtanz. Dieser traditionelle Tanz wird auch bei verschiedenen Zeremonien wie unter anderem Hochzeiten und am Schluss von veranstalteten Programmen gezeigt. Dieser Ketuk Tilu Tanz ist Pionier des bekannten Tanzes Jaipongan. Er wurde früher vorgeführt, um sich bei der Reichsernte bei Dewi Sri der Reichsgöttin im Glauben der Sundanesen zu bedanken. Dieser Tanz wurde in der Nacht vorgeführt, indem man ein Mädchen unter Klangbegleitung in einem Umzug auf einen offenen Platz brachte. Durch die Entwicklung der Ära wurde dieser Tanz zum Sozialtanz und Unterhaltungstanz für die Bevölkerung. Der Name Ketuk Tilu stammt von drei Begleitungsmusikinstrumenten, Reban, größer Kendang oder Indung und kleiner Kendang, Kulanter. Sie regeln die Dynamik des Tanzes und werden von den Musikinstrumenten Kecrek und Gong begleitet. Di bewegung des Tanzes Ketuk Tilu Nenzi, Goyang, Pencak, Mucit, Gite und Geol. Bei der Vorführung beginnt man den Tanz Ketuk Tilu mit einem Musikvorspiel und einem Lied, um die Zuschauer einzuladen. Danach treten die Tänzer mit der Bewegung Jejangkungan auf die Bühne. Danach folgt die sogenannte Bewegung Wawayangan, wenn die Tänzer tanzen und singen. Danach erscheint die Primadonna auf der Bühne und tanzt. Man erweitert dann den Tanz mit dem Ngibing oder Ngibing Jago. Dabei singt man drei Lieder, Cikeruan, Cijagran und Mamang. Die Tänzer laden dann die Zuschauer dazu ein, Aspal zu zweit zu tanzen. Bei der Vorführung des Tanzes Ketuk Tilu wird man das Lied Kidung und Erang in Form eines Gedichtes mit dem Thema Romantik und Freude hören. Bicara di kostume di tänzer bei der Vorführung des Tanzes Ketuk Tilu haben sind für Männer und Frauen. Das Kostüm der Männer umfasst das sogenannte Kampret, ein Hemd und die sogenannte Pangsi, eine Hose mit unter anderem einem Gürtel aus Leder und Hackmesser. Auf dem Kopf tragen die Tänzer ein Band. Das Kostüm der Tänzerinnen umfasst die sogenannte Kebaya-Bluse und eine lange Hose, die Sinjang. Die Tänzerinnen tragen außerdem einen Schal am Bänder, Halsketten und Haarknoten mit Blumen, um sich zu versöhnen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Bericht über den Tanz Ketuk Tilu aus West Java. Wir treffen uns wieder im gleichen Programm mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesian für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das, in dem wir Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten, präsentieren.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Heute berichten wir über die Ausstellung der traditionellen Boote Indonesien. Liebe Zuhörer, vom 23. November bis 22. Dezember 2019 veranstaltet das Maritime Museum Jakarta eine temporäre Ausstellung mit dem Titel Traditionelle Boote Indonesien. Sie zeigt verschiedene Miniaturen von traditionellen Booten und deren Herstellungsprozess und wird veranstaltet, um dazu einzuladen, den maritimen Reichtum des Archipels kennenzulernen. Die Ausstellung wird von Bambang Budi Utomo aus der Nationalen Archäologiebehörde Arkenas kuratiert. Die Ausstellung stellt den Besucher auch die Migration des Volkes von Austronesien, das allgemein als Vorfahren des indonesischen Volkes gilt, vor. Liebe Zuhörer, bei der Ausstellung können Sie verschiedene traditionelle Boote unter anderem aus Papua, aus Nusa Tenggara, Bali, di Riau Insel, Madura, Kalimantan und Jakarta sehen. Sie können auch die Ikone der traditionellen Archipelboote, das Pinisi Boot, sehen. Es kommt aus Bugis und ist einzigartig, was seinen Herstellungsprozess angeht. Ein anderes einzigartiges Boot ist das Janggolan Boot aus Madura in Ostjava. Dieses Boot wird zum Handel benutzt. Die Ladekapazität beträgt bis zu 200 Tonnen bei einer Länge von 28 Metern und einer Breite von 3 bis 4 Metern. Nicht nur das, in dieser Ausstellung können Sie auch einiges über die Geschichte der Seeleute und ihrer Volksstämme in Indonesien erfahren. Sie lebten in Gruppen in Booten, die in Flachmeer oder seichten Gewässer und an ruhigen Wasserbuchten vor Anker gingen. Indonesien hat zwei Systeme, nämlich den Bajo Stamm aus Sulawesi und den Stamm aus den Riau Insel. Liebe Zuhörer, die Ausstellung der traditionellen Archipelboote findet im Maritimen Museum an der Straße Jalan Pasar Ikan Nomor 1 in Penjaringan, Nordjakarta Stadt. Zum Besuch der Ausstellung müssen Sie eine Eintrittskarte des Seaford Museum in Höhe von Rp5.000 für Erwachsene, von Rp3.000 für Studenten und von Rp2.000 bezahlen. Wenn Sie dieses Ticket haben, können Sie alle Räume im Seaford Museum, nicht nur die Ausstellung, besichtigen. Die Öffnungszeit der Ausstellung nach dem Zeitplan des Maritimen Museums dauert von 9 Uhr bis 16.30 Uhr westindonesischer Zeit. In dieser Ausstellung werden verschiedene Sammlungen mit visuellen Methoden gezeigt, wie zum Beispiel das Cukungboot, Janggolanboot, Pinisi und verschiedene andere Objekte. Nicht nur Miniaturen, sondern auch verschiedene originäre Formen und auch zur Information ergänzende Erzählungen, die von Besuchern gelesen werden können, sind ausgestellt. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war dies und das über die Ausstellung der traditionellen Boote Indonesien von der Voice of Indonesia in Jakarta. Auf Wiederhören.
hati aku dan aku diam saja. Kau permainkan aku dan aku tak berdaya. Kau telah jual cintamu kepada yang lainnya. Sementara diriku hanya dapat sisanya. Memang kau bisa seberianku kemewahan, tapi tak pernah dapat cinta suci darimu. Aku bukan wanita yang mudah percaya dengan tipu rayu lelaki sepertimu. Aku bukan wanita yang kan diam saja bila kau sakiti dan luapkan cinta. Ku kan jadi gila bila dekatmu tutup mau dan segala nafsumu. Maaf, maaf saja, masih banyak cinta yang selalu dengar sedang menunggu. Memang kau bisa berikanku kemewahan, ku tapi tak pernah dapat cinta suci darimu. Aku bukan wanita yang mudah percaya dengan tipu rayu lelaki sepertimu. Aku bukan wanita yang kan diam saja bila kau sakiti dan luapkan cinta. Ku kan jadi gila bila dekatmu turut maumu dan segala nafsumu. Maaf, maaf saja, masih banyak cinta yang selalu dengar sekat menyukuku. Aku bukan wanita yang mudah percaya dengan tipu rayu lelaki sepertimu. Aku bukan wanita yang kan diam saja bila kau sakiti dan luapkan cinta. Ku kan jadi gila bila dekatmu turuti maumu dan segala nafsumu. Maaf, maaf saja, masih banyak cinta yang selalu dengar setiap menungguku.
Here is Voice of Indonesia, also Indonesian View the World. We are traveling on Swider Chunsern program, Musik Regenbogen. This is Mal, Stellen Wir Innen, and lead with them. Title, Biarlah Sendiri, Las Alain, Das von Edi Silitonga, Gesungen Wir. Charles Edison Silitonga, Bekanter mit dem Namen Edi Silitonga, ist einer der talentierten Sänger Indonesiens. Ist bekannt für seinen hohen Vokal. Das Lied Biarlah Sendiri wurde vom Senioren Komponisten und Sänger Rinto Harahap komponiert. Es ist einer der Hits von Edi Silitonga. Dieses Balladenlied wurde 1976 veröffentlicht und brachte seinen Namen auch zum Tor des Erfolgs. Bis jetzt hört man das Lied noch oft durch das Programm Nostalgischer Lieder. Die Popularität des Liedes veranlasste auch junge Musiker, sich neu zu arrangieren. Sie sind Rio Febrian, Terry und Indah Nefertari.
Asalkan kau bahagia.
Voice of Indonesia.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns Voice of Indonesia aus Indonesian für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream voice.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.